Ja, hallo zu Hause an den Radios. Wir sind wieder hier auf Sendung und zwar mit der Selbsthilfe, mit dem Selbsthilfemagazin Chance von der ICOS. Ja, alle vier Wochen
ist hier die Selbsthilfe dabei im offenen Hörfunk und berichtet über spezielle Themen aus der Selbsthilfe oder über besondere Aktionen. Wir stellen Beratungs- und Hilfsangebote vor und das eben auch schon eine ganze Weile. Ja. Und wir, das bin ich, Gabriele Wiesner, und ich habe eine Kollegin.
Genau, hier ist Bettina Brenning. Wir sind normalerweise mehr Personen im Studio, heute nur zu zweit.
Heute mal nur zu zweit, ja. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir sind mit dem Radio verheiratet, weil letzte Woche gab es auch schon eine tolle Veranstaltung und zwar im Kulturbahnhof. Am 11.09. haben wir dort bei der Radiofunkbrücke an einer Stunde mitgewirkt, was uns verbindet, Stimmen aus dem Ehrenamt. Und da Selbsthilfe natürlich reines Ehrenamt ist und ja, seit Ewigkeiten, schon seit fast 26 Jahren Radio macht, kam Matthias auf uns, hat uns eingeladen und ich habe dann auch noch eine Kollegin mitgenommen von der AWO, von unserem Träger, die Mandy Fatke, die das Mehrgenerationenhaus betreut. Und wir konnten dort das Thema Selbsthilfe gut vertreten. Genau. Und weshalb sind wir nun eigentlich heute hier, Bettina? Erzähl mal.
Ja, also unsere übergeordnete Organisation, die NACOS, die Nationale Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe, hat im letzten Jahr die Idee gehabt, einen ersten Tag der Selbsthilfe ins Leben zu rufen. Der war am Dienstag, 16.09. und wir haben gedacht, wir machen einfach mal in dieser Woche eine ICOS-Sendung zum Thema Selbsthilfe. Wir werden Ihnen und euch heute in der einen Stunde einmal vorstellen, was wir so machen, was eine Selbsthilfegruppe ist, wie man in die Selbsthilfe findet und so weiter. Also die Sendung wird gepackt sein mit ganz vielen Informationen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal die NACOS ein bisschen hervorheben. Das ist eine übergeordnete Fachstelle, die ganz viele Informationen auf ihrer Webseite gibt, die große Datenbanken hat zu Selbsthilfegruppen, zu Selbsthilfekontaktstellen, zu Möglichkeiten, sich in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe zu informieren. Und was ich ganz toll finde, das möchte ich einfach mal erwähnen, ist eine Datenbank zu blauen Adressen. An alle die da draußen, die unter einer seltenen Erkrankung leiden, die sich die Betroffene suchen, die einfach nicht wissen, wo sie hingehen können, weil sie sich alleine fühlen, die können da stöbern und können gleich Betroffene finden, wenn sie das bei uns nicht tun. Also ein ganz großer Aufruf, einfach bei der NACOS auch mal zu stöbern, was es da an gemeinschaftlicher Selbsthilfe alles gibt, deutschlandweit. Ja, und wir machen heute die Sendung, Gabi und ich. Und wir wollen vor allem was über uns berichten und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben wahrscheinlich den Namen ICOS schon irgendwie mal gehört in einem Zusammenhang, wissen aber nicht so genau, was dahinter steckt. Und jetzt frage ich dich mal, Gabi, was steckt dahinter? Und erzähl uns mal was über die Anfänge der ICOS.
Ja, gehört oder gelesen, dann erzähle ich mal ein bisschen was. ICOS, ICOS, das sind die Anfangsbuchstaben von Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe. Also man hat uns schon als Partnervermittlung wegen Kontakten und als Jena-Info irgendwie verkaufen wollen vor 20 Jahren im örtlichen Telefonbuch. Aber wir sind für die Selbsthilfe da. Ja, die Geschichte. Es gibt uns seit 1991, seit dem Februar 91. Deshalb hatten wir 21 großes 30-Jähriges und haben aus dem Grund einen Imagefilm gedreht, den man auf unserer Internetseite sich anschauen kann. Gewandert sind wir sehr in der Stadt und zwar fing die ICOS an in der Paradiesstraße in der kleinen Villa am Busbahnhof dort, damals in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes Jena, also es wurde ausgeschrieben und Jena also bei uns hat es eben die AWO bekommen. Es gab für Thüringen insgesamt so die Entwicklung von 3 Modellstandorten. Also in den alten Bundesländern waren Selbsthilfekontaktstellen schon seit den Ende der 70er, Anfang der 80er sehr vertreten und im Osten natürlich nicht. Und so hat man dann für die 9 Bundesländer solche Modellstandorte entwickelt, hat in Thüringen geschaut und hat Suhl, Erfurt und Jena ausgewählt. Und in Jena sind wir eben in freie Trägerschaft gewandert. Ja, Paradiesstraße. Von dort ist die Selbsthilfe dann gezogen in die Rathenaustraße, in die ehemalige Ibrahim-Villa. Von dort mussten wir leider 2005 ausziehen, weil die Stadt hat immer ihr Tafelsilber verkauft, leider ihre schönen Immobilien, und sind zum Lübdergraben ins Ricarda-Hochhaus gekommen. Sehr zentral gelegen, direkt im Zentrum, Lübdergraben 7. Da hat uns ein ähnliches Schicksal ereilt, dass KIJ eben auch das Ricarda-Hochhaus veräußert hat. Und 2014 kam die Jena-Selbsthilfe dann an in Lobeda Ost, in der Kastanienstraße 11, im AWO-Zentrum Lobeda. Direkt gegenüber vom großen Klinikum, in so einem Flachbau gelegen. Das ist früher ein Kindergarten gewesen, ist auch noch eine integrative Kita der AWO. Im hinteren Bereich und im vorderen Bereich gab es auch neue Gebäudeteile, in denen sich Beratungsstellen befinden, eine Gynäkologin inzwischen, eine Hausarztpraxis und eben auch die IKOS mit der Beratungsstelle, mit dem Büro und mit 3 Gruppenräumen, die wirklich sehr rege genutzt werden, kann man sagen. Also von Selbsthilfegruppen rund um die Uhr an sich ist das möglich, an 7 Tagen in der Woche. Die Gruppen sind dort unter sich, haben einen geschützten Rahmen und genießen das. So, ansonsten kann man dazu erstmal noch nichts weiter sagen. Da fällt mir dann später bestimmt noch das eine oder andere ein. Also ich bin seit 2001 bei der IKOS, dann auch schon weit über 20 Jahre, wenn ich so zurück überlege. Und zu Beginn hat Kerstin Stremel das aufgebaut, 91 mit Elke Spangenberg. Dann kam Gabriele Knorr dazu mit mir, 2001, Gabi Knorr, dann 2003. Und du, Bettina, du bist auch schon wieder eine ganze Weile im Boot.
Ja, also wirklich, ich bin seit 2017 dabei. Wir sind, wie gesagt, hauptamtlich, das möchte ich nochmal dazu sagen, sind wir nur zu zweit. Im gleichen Satz sage ich aber auch, dass die Selbsthilfe natürlich nur von den Ehrenamtlichen lebt und dass wir ganz, ganz doll darauf angewiesen sind, dass sich immer wieder in den Gruppen Menschen finden, die Verantwortung übernehmen, die für andere einstehen, die auch so ein bisschen die Organisation übernehmen. Also IKOS ist viel mehr als wir beide. Das möchte ich nochmal sagen. Wir sind sozusagen die Institution, der Träger oder die Stelle, wo man Unterstützung finden kann. Aber die Menschen im Ehrenamt sind das Wichtige.
Das sind die Hauptpersonen, ja. Genau. Ja, wir haben ja nun schon eine ganze Menge berichtet über die Geschichte der IKOS, wie die Selbsthilfe so passiert ist. Ich würde gern noch anmerken, dass natürlich ab 1991, nachdem die IKOS dann als Beratungsstelle angefangen hat zu arbeiten, viele, viele Selbsthilfegruppen entstanden sind, einfach durch die Möglichkeiten, die die Beratungsstelle geschaffen hat. Aber dass es natürlich davor auch in der DDR schon Zusammenschlüsse von Menschen gab, die sich zu einem bestimmten Thema ausgetauscht haben. Erinnern möchte ich da an Elterngruppen, Eltern mit Kindern mit Einschränkung, die häufig im Schoß der Kirche zusammenkommen konnten. Die Frauen-Selbsthilfe Krebs war aktiv, ich glaube MS auch. Also schon ein ganz paar Gruppen gab es, auch Menschen mit Abhängigkeitsverhalten, Thema Alkohol, relativ bald schon in der DDR in den 70ern, 80ern sehr aktiv gewesen. Aber dann eben begleitet durch eine Beratungsstelle sprossen die wirklich, kamen die wie Pilze aus dem Boden. So, dann würden wir jetzt einfach mal gerne was hören, was man so unter einer Selbsthilfegruppe überhaupt versteht, Bettina.
Ja, wir kommen nicht umhin, ein bisschen was Trockenes hier euch, Theorie auch zu vermitteln, weil was ist eine Selbsthilfegruppe? Die Frage wird uns auch oft gestellt. Und zwar ist das vor allem ein freiwilliger und selbstorganisierter Zusammenschluss von Menschen, die ein gleiches Problem oder eine gleiche Erkrankung haben und die sich mit diesem Anliegen regelmäßig treffen, um sich gegenseitig dann am Ende zu unterstützen. In den Gruppen herrscht ein ganz großes Erfahrungswissen und dieses wird dann ausgetauscht und da wird sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig Hilfe geleistet. Eine ganz wichtige Voraussetzung, das sagen wir immer wieder, ist die Betroffenheit, dass der Mensch selbst von der Erkrankung betroffen ist oder auch Angehöriger ist. Nun erlebt man in Gruppen natürlich immer so gewisse Spannungen, aber wir sagen, gleichberechtigt muss gearbeitet werden und eine hohe Vertraulichkeit sollte unter den Gruppenmitgliedern herrschen. Und jetzt kommen wir mal dazu, was da überhaupt für Themen in den Gruppen behandelt werden. Das sind vor allem Erkrankungen, chronische Erkrankungen, da fällt mir Epilepsie ein, Multiple Sklerose, Adipositas. Themen können aber auch sein Trauer, psychosoziale Problemlagen oder schwierige Lebenssituationen, wie zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter oder Väter, die ihre Kinder sehen möchten oder um das Recht, sie zu sehen, kämpfen. Das sind alles besondere Lebenssituationen. Ganz wichtig zu nennen ist, dass sie selbst organisiert sich treffen, dass es da keine professionelle Leitung gibt. Ja? Und die Mitglieder sind gleichberechtigt. Gleichwohl können sie sich auch Fachkräfte einladen. Ich denke da besonders an Ärzte, ich denke da auch an Apotheker oder Gesundheitsexperten, die einfach mal in die Gruppe kommen und einen Vortrag halten. Jetzt würde ich noch hervorheben, dass nicht nur die Gruppen sich persönlich austauschen und im Innen arbeiten, sondern dass die natürlich auch raus in die Gesellschaft wirken wollen. Da fallen mir jetzt zwei ganz einfache Beispiele ein. Und zwar gibt es ja in Jena den Verein Hilfe zur Selbsthilfe. Und das sind Gruppen beherbergt, die vor allem zur Suchterfahrung, zur Alkoholerkrankung sich treffen. Und im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe wird also auch Beratung angeboten und die Menschen werden versucht, wieder sich beruflich und sozial einzugliedern. Das passiert alles im Rahmen der Selbsthilfe, auch in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe. Und dann fällt mir noch die Krebs-Selbsthilfe ein. Da arbeiten wir sehr eng zusammen mit dem Universitätstumorzentrum, die da eine Patientenbeteiligung ins Leben gerufen haben. Das heißt, die Selbsthilfegruppen können aktiv mitwirken in der Krebsforschung. Sie können also zum Beispiel ganz gezielt sagen, wie sind Fragebögen aufgebaut? Sind die verständlich? Können wir als Krebsbetroffene denen überhaupt folgen? In welche Richtung soll Krebs auch erforscht werden, dass das uns zu Hilfe kommt? Also da passiert ganz viel. Und ich möchte einfach ermuntern, auch den Weg zu uns zu finden, wenn es darum geht, sich in die gemeinschaftliche Selbsthilfe zu engagieren.
Da fällt mir auch ein, das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen zwischen Selbsthilfe und den Professionellen. Du hattest ja das Universitätstumorzentrum erwähnt. Also vielfach ist es so, dass sich Kliniken oder solche Zentren auch zertifizieren lassen wollen. Und dazu ist ein ganz wichtiger Baustein eben auch dieses Kümmern und Einbeziehen des Themas Selbsthilfe, ne? Dass man sich eben auch als Klinik oder als Behandlungszentrum der Selbsthilfe widmet, dass man sich um Gruppen kümmert, dass man die gegebenenfalls auch unterstützt, wenn einem das möglich ist. Also so dieses Gegenseitige, ne, dieses Helfen, gerade für Zertifizierungen, das glaube ich ist ganz wichtig und da hat die Selbsthilfe vielleicht noch vor 20 Jahren keine große Rolle gespielt, aber inzwischen eben eine immer größere, ne, kann man sagen.
Ja, jetzt wissen wir ungefähr, was eine Selbsthilfegruppe ist, was es da für Voraussetzungen gibt. Und nun müssen wir einfach dazu kommen, dass auch in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe, dass es da Chancen gibt, ganz viele positive Effekte, aber auch Grenzen. Vielleicht kannst du uns die mal aufzeigen, Gabi.
Ja, Chancen. Nicht umsonst nennen wir unser Radiomagazin hier Chance und auch nicht umsonst haben wir über unserer Selbsthilfezeitung, die einmal im Jahr von uns herausgegeben wird, auch die Überschrift Chance. Ja, also ich sage immer, Selbsthilfe bietet Chancen ohne Ende. Ja, was können die Gruppen leisten? Also sie bieten auf jeden Fall den Betroffenen und auch den Angehörigen, also Bettina sagte ja schon, es gibt auch Angehörigengruppen, einen geschützten Raum, in dem man sich austauschen kann, in dem man über Erfahrungen spricht, in dem es auch sehr gefühlvoll zugehen kann. Also auch Emotionen sind zugelassen. Manchmal ist da eben auch Raum, um miteinander zu lachen, aber auch miteinander zu weinen. Es geht immer darum, Menschen aus der Isolation herauszuholen, in die sie vielleicht geraten sind aufgrund einer Diagnose, einer chronischen Erkrankung, eines Abhängigkeitsthemas oder ja vielleicht einer psychischen Erkrankung. Durchaus, ja, dass man immer versucht, Menschen in eine Gemeinschaft zu holen, um eben gegen Einsamkeit auch anzukämpfen. In den Gruppen wird auf jeden Fall das Selbstvertrauen gestärkt und in den Räumen, ich hatte schon gesagt, fühlt man sich geschützt. Also wir haben drei wunderbare Gruppenräume bei uns, eine Teeküche, also man kann sich dort wirklich gut fühlen und geschützt fühlen, weil dort ist kein Amt um die Ecke, dort ist kein, also niemand, der kontrolliert oder der vorbeikommt und sagt, wer bist denn du, was machst denn du, in welcher Gruppe bist denn du? Das geht niemandem was an, ne? Das ist also wirklich sehr geschützt. In den Gruppen unterstützt man sich, also Solidarität ist ein großes Thema, gegenseitig den Rücken stärken. Man hilft sich bei der Bewältigung von Krankheiten, weil jeder, der dorthin kommt, hat einen Erfahrungsschatz und kann etwas in den großen Erfahrungstopf hineingeben und kann für sich etwas anderes rausnehmen von den Erfahrungen der anderen, die man noch nicht kennt, ja, um etwas auszuprobieren, wie es einem vielleicht doch besser geht. Es geht unter anderem eben auch um Suchtprobleme, das hatten wir schon erwähnt, und auch um psychosoziale Herausforderungen, wenn Menschen in besonderen Lebenssituationen landen, die sie sich häufig nicht unbedingt ausgesucht haben, die einem einfach auch mal passieren kann. Ja? Keiner von uns ist so stark und kann 100% von sich sagen, mich wird das nie betreffen. Jeder kann in 3 Wochen in einer Depression landen, das wissen wir doch nicht, ne? Was uns im Leben so begegnet. Also man motiviert sich dort auf jeden Fall, um mit der jeweiligen Situation, in der man lebt und mit der man vielleicht nicht ganz zufrieden ist, aktiv umgehen zu können. Es geht immer auch um Handlungskompetenz, um die Stärkung dieser Handlungskompetenz im Gesundheitssystem, also dass ich mich da gut zurechtfinde, dass ich ein aufgeklärter Patient bin und mit den Alltagsproblemen, die mein Thema, was ich so an der Backe habe, eben so mit sich bringt. Ne? Dieses geteilte Erfahrungswissen ist halt immer ein unwahrscheinlicher, eine große Stütze. Zum Beispiel kann man in der Gruppe üben, wie man ein Arztgespräch sicher führt. Ja? Mhm. Also wir wissen alle, man hat einen Arzttermin, 5 Minuten, wenn ich Glück habe, hat der Arzt, die Ärztin, haben die 10 Minuten Zeit und dann bin ich draußen und mir fällt irgendeine Frage ein, oh Mist, das wolltest du unbedingt fragen. Ja, wann hat man den nächsten Termin? Nicht unbedingt gleich, deshalb eben sich vorbereiten, vielleicht solche Fragen zu notieren auf einem Zettel. Wie rede ich auf Augenhöhe mit dem Arzt, ne, dass ich nicht ängstlich da reingehe, sondern eben wirklich als Patientin eben in Augenhöhe wahrgenommen werde. Also das wäre ganz gut. So was wird eben da auch geübt. Es gibt soziale Vernetzung, es entstehen Freundschaften, Gemeinschaften. Man macht mal ein Gartenfest zusammen, man geht wandern, man geht bei einer Angst und Panik in Richtung Konfrontation auch mal gemeinsam ins Kino oder steigt auf einen Turm, je nachdem, welche Ängste einen da umtreiben. Also alles gemeinsam über die reine Problembewältigung hinaus. Und das hat natürlich unwahrscheinlich positive Effekte. Grenzen kann man natürlich auch haben in der Selbsthilfe. Die sind einfach da. Es wird niemals eine professionelle medizinische oder therapeutische Behandlung ersetzt. Also Gruppen therapieren nicht, das können die nicht und das dürfen die auch gar nicht, die Menschen in den Gruppen. Gleichwohl hat natürlich jeder, der zum Beispiel eine psychiatrische Diagnose hat und schon mal in Therapie war, bestimmte Therapieerfahrungen, die man dann mit anderen wieder teilen kann. Ne? Also ich habe da das und das erlebt, das hat mir geholfen. Schau mal, das war so und so oder hier kannst du was nachlesen. Also sowas kann man natürlich als Tipps geben, aber da wird nie miteinander therapiert. Es muss eine Restgesundheit vorhanden sein. Also ich sollte schon so stabil sein, dass ich da hingehen kann. Da können wir ein gutes Beispiel aber benennen, die Long-X-Gruppe. Menschen, die Post-Covid, Long-Covid, Post-Weg, also Impfschäden oder dieses Chronik-Fatigue-Syndrom, MECFS, haben, die eventuell zu Hause liegen und gar nicht bis in den Gruppenraum kämen. Die können eben auch digital dabei sein. Ja? Also diese Restgesundheit ist halt subjektiv. Ja, in manchen Gruppen werden auch hier und da professionelle Menschen eingeladen, also die können da auch mal einen Vortrag halten, das durchaus. Und hier und da ist auch eine professionelle Moderation hilfreich. Und ja, dazu können wir dann vielleicht noch was sagen. Wir haben natürlich auch den Anspruch, viele, viele Hilfesysteme zu kennen, also Beratungs- und Hilfsangebote in unserer Stadt und uns zu vernetzen. Insofern ist es auch gut, dass wenn jemand zu uns kommt, eine Art Gesundheitsberatung möchte oder zu einem bestimmten Thema anfragt, dass wir dann so eine Art bunten Fächer ausbreiten an allem, was es gibt, eventuell in der Selbsthilfe, aber natürlich auch in Richtung Beratungs- und Hilfsangebote. Ne? Also, dass wir da wirklich auch einen Überblick haben. Wir sind immer auf der Suche nach etwas, was neu entstanden ist, um das eben auch an fragende Menschen weiterzugeben. Da ist ein ziemlich großer Pool bei uns eigentlich so vorhanden, kann man sagen. Und wer anruft, für den gehen wir halt auch immer gern dann auf Suche. Mhm. Ja.
Ja, dazu kann ich vielleicht ergänzen, dass Selbsthilfe, gemeinschaftliche Selbsthilfe auch nicht für jeden etwas ist. Ja? Und da kommt dann die Verweisberatung ins Spiel, dass wir dann sagen, okay, wir merken, sie können sich in einer Gruppe nicht öffnen oder vielleicht sind sie dann auch gehemmt, über ihre so persönlich und vertraulich zu sprechen. Dann können wir an den sozialpsychiatrischen Dienst verweisen oder in andere Hilfesysteme in unserer Stadt. Und natürlich kriselt es auch mal in den Gruppen. Das ist ganz normal. Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten drin. Die haben alle andere eine andere Herangehensweise. Und da wollte ich einfach nochmal aufrufen, wenn es jemanden gibt, der sich zutrauen würde, hier und da mal in eine Gruppe zu kommen und das mit zu moderieren und eine Mediation anzubieten, dann hören wir das natürlich sehr gerne und die können Sie sich bei uns melden. Die Gruppen sind dankbar, wenn da moderiert wird oder wenn da jemand einfach mal noch mit zur Seite steht.
Ja, Bettina, wenn jetzt Menschen bei dir anrufen oder vorbeikommen, stehen halt einfach in der Tür, hallo, ich habe eine Frage, dann steckt oft ein ganz persönliches Anliegen dahinter. Mit welchen Fragen oder Problemen kommen denn die Ratsuchenden so am häufigsten vorbei? Vielleicht können wir mal ein paar Beispiele bringen und welche Voraussetzungen braucht es da noch, um teilnehmen zu können?
Ja, also zunächst mal, du hast es schon gesagt, die Fragen und Probleme, mit denen die Leute da anrufen, die sind oftmals so persönlich und vertraulich und manchmal auch so vielfältig. Ja, da ist ja manchmal eine chronische Erkrankung, hat dann gleich so viel zur Folge, eine Isolation und eine finanzielle Sorgen und so weiter. Also das sind einfach sehr persönliche Fragen, die Menschen haben. Aber die Anliegen, die betreffen vor allem in allererster Linie, wollen die in einer Selbsthilfegruppe. Ja, die brauchen irgendwie Unterstützung bei chronischen Erkrankungen oder bei psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, haben wir auch vermehrt in den letzten Wochen und Monaten gesehen. ADHS, Angststörungen, Sucht oder auch diese sozialen Problemlagen, die wir vorhin schon genannt haben, wie Einsamkeit oder einfach familiäre Belastungen, ja, zerstörte Beziehungen, das kommt alles bei uns am Telefon an. Und ja, das ist die eine Seite. Und dann kommen natürlich auch Gruppen, die fragen, die schon lange bestehen, die einfach fragen, wie können wir euch organisatorisch unterstützen? Was braucht ihr an Finanzen? Können wir für euch Öffentlichkeitsarbeit machen? Einen Flyer erstellen oder mal an die Presse gehen? Oder auch bei bestehenden Gruppen die Konflikte, die auch mal geklärt werden müssen. Also das sind, wie ihr merkt, sind das so ganz, 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 eine ganz große Palette von Anfragen. Und ich würde aber ganz gerne einfach mal so ein paar Beispiele nennen, mit was für Fragen die Menschen zu uns kommen. Na, ich fange mal an. Da war neulich ein Anruf, der sagte, ich kann meinen Mann über den Tag fast nicht mehr allein lassen. Seine demenzielle Erkrankung schreitet fort und meine Kräfte lassen nach. Gibt es in Jena Hilfe für Angehörige von Demenzerkrankten?
Ja, oder zum Beispiel habe ich sehr oft, ich bin im Frühjahr von einer Zecke gestochen worden und habe seitdem Beschwerden. Zudem fühle ich mich von meinem Arzt nicht richtig ernst genommen. Kann mir jemand zur Borreliose und möglichen Risiken Informationen geben?
Dann haben wir vermehrt Anfragen, so etwas wie, ich habe mich schon mein ganzes Leben anders gefühlt als die Mehrheit. Ich bin angeeckt. Ich war Außenseiter, eigentlich schon seit der Grundschule. Mich treibt eine Unruhe. Ich kann mich auch nicht mehr so lange konzentrieren. Deshalb fällt mir auch das tägliche Durchhalten im Job so schwer. Nun erhielt ich die Diagnose ADHS. Gibt es eine Gruppe für Erwachsene zu diesem Thema?
Ja, und ein viertes gehen wir vielleicht noch an. Wir haben derzeit eine Patientin in unserer Klinik, die sich nach abgeschlossener Therapie gern einer Selbsthilfegruppe an ihrem Wohnort anschließen würde. Gibt es in Jena Hilfen für Menschen mit Abhängigkeitsverhalten, wie zum Beispiel Alkohol oder Essstörungen?
Ja, also wir könnten jetzt noch viele, viele mehr aufzählen. Das sind einfach nur so, ist nur so eine Palette von den Anfragen, die wir immer haben. Aber nichtsdestotrotz möchten wir jetzt nochmal darauf eingehen, was es eigentlich braucht, um in eine Selbsthilfegruppe zu kommen. Da gibt es zum einen die Betroffenheit oder die Nähe zu dem Thema, entweder durch Krankheit, Sucht oder soziale Probleme. Dann natürlich die Freiwilligkeit und dass man eigeninitiativ kommt. Ja, es reicht jetzt nicht aus, dass der Arzt sagt, gehen Sie doch mal, oder der Therapeut sagt oder vielleicht sogar der Ehepartner oder die Familie. Man muss schon selbst eigeninitiativ zur Gruppe kommen wollen. Und dann gibt es natürlich in den Gruppen auch Gruppenregeln beziehungsweise Dinge, an die man sich einfach halten muss, ja, dass Vertrautheit herrscht, dass Gesagtes in der Gruppe bleibt. Da kann auch jede Gruppe ihre eigenen Regeln aufstellen, aber an die muss man sich dann eben auch halten. Und dazu kommt auch, viele Gruppen legen so als Voraussetzung fest, dass es ein Vorgespräch geben soll. Ja, wir haben ja die ganzen Gruppentermine aufgelistet auf unserer Seite, auch im Schaukasten. Das hält aber nicht davon ab, dass man vorher mal anrufen sollte und schauen sollte, passt die Gruppe zu mir? Ist es auch ein guter Zeitpunkt, in die Gruppe zu kommen? Ja, wenn dann nämlich drei neue vor der Tür stehen, ist das auch eine ganz große Überforderung. Also das sind so ein paar Sachen, die man beachten sollte, und das klären wir natürlich auch in dem ersten Vorgespräch, beziehungsweise wenn die Menschen zu uns in die Beratung kommen und versuchen dann das passende Angebot zu finden.
Ja, manchmal ist es auch so, dass eine Gruppe helfen kann, um bis zur Therapie, bis zu einem Termin, den man dann beim Therapeuten hat, vielleicht bei der Überbrückung hilft, dass man wenigstens in der Zeit einmal in der Woche oder alle zwei Wochen eine Gruppe besucht von Gleichbetroffenen, um einfach in einem Hilfenetz zu landen. Ja, vielfach muss man wirklich Monate warten, bis man einen Therapieplatz bekommt. Ja, nun könnte auch jemand fragen, wie finanziert sich eigentlich das Ganze? Da können wir sagen, in der Regel so ein Ausspruch, Selbsthilfe ist kostenlos, das heißt aber nicht, dass sie nichts kostet. Insofern gibt es eben auch Förderung, und zwar durch öffentliche Fördermittel, durch
ja, Geldgeber und auch durch Beiträge bei Landesverbänden oder Bundesverbänden, sogenannten Selbsthilfeorganisationen, und auch geringe Spenden. Also das sind wirklich eher wenige Gelder. Zu den wichtigsten Finanzierungsquellen zählen die gesetzlichen Krankenkassen. Die sind nach § 20h SGB 5 dazu verpflichtet, die gesundheitsbezogene Selbsthilfe zu fördern. Und dafür gibt es in Thüringen einen 6er Krankenkassenpool, die GKV Thüringen, die halt Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und auch Kontaktstellen fördern. Ja, es gibt da Pauschalförderung und es gibt auch Projekte, die gefördert werden. Des Weiteren können Verbände vom Bund, von den Ländern und von den Kommunen auch Gelder bekommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Programme zur Unterstützung. Die Förderung ist oft freiwillig und variiert auch regional. Und da muss man halt schauen, was vor Ort für Töpfe vorhanden sind. Und dazu sind eben auch Selbsthilfekontaktstellen da, um Gruppen dabei zu unterstützen, an Förderhilfen zu kommen. Es gibt auch Sozialversicherungsträger wie die Renten- und die Pflegeversicherungen, die unterstützen auch durch Zuwendungen, aber meistens im Kontext von der Pflegeselbsthilfe, die in Jena durch den Pflegestützpunkt eben gut abgedeckt wird. Und privat so Spenden, da sind eher wenige da. Ja, wäre auch ganz schön, wenn man da ein bisschen mehr hätte für Gruppen. Ja, in Thüringen gibt es die Kontaktstellen. Und die Landeskontaktstelle seit 2016, die haben wir geschaffen, 2016, das ist eine infrastrukturelle Förderung für die Kontaktstellen und für die LAKOST. Und über diese Förderungen kann man eben Räume bezahlen, mieten, die Beratung, eben auch die Personalkosten für die Kolleginnen und Kollegen in den Kontaktstellen. Das ist also ein Mix aus gesetzlicher Förderung, aus öffentlichen Mitteln und aus ehrenamtlichem Engagement, was man nicht berechnen kann. Das ist eine große, große Menge an Zeit, an Energie, die Menschen im Ehrenamt zur Verfügung stellen. Ja.
Also ich würde ganz gern noch ergänzen, dass die Förderung durch die Kommune jetzt immer noch, sie ist immer noch freiwillig. Und ich möchte einfach einen ganz großen Dank trotzdem nochmal hier an dieser Stelle an die Stadt Jena herausschicken, die uns seit vielen, vielen Jahren infrastrukturell unterstützt. Wir hoffen, das geht so weiter und dass es bewusst ist, wie weit die gemeinschaftliche Selbsthilfe auch natürlich in die Bürgerschaft hineinwirkt und dass es einfach wichtig ist, dass das weitergeführt wird.
Gruppen ersparen dem ganzen System eben auch Kosten, ja, das kann man durchaus berechnen. Wollen wir jetzt hier nicht aufmachen, diese Rechnung, aber Gruppen retten eben auch Menschen vor einem längeren Klinikaufenthalt, vor bestimmten medikamentösen Behandlungen. Also das wirkt eben stärkend und kann da durchaus auch viel Geld einsparen. Und an der Stelle ist uns auch wichtig zu sagen, dass Selbsthilfe transparent sein möchte und transparent sein muss. Also gerade wenn sie gesundheitsbezogen arbeitet zu bestimmten Themen, dass sie sich wirklich von der Pharmaindustrie, von Forderungen von der Seite aus fernhält und sich dagegen wirklich auch wehrt, ne? Das ist uns auch nochmal ganz wichtig. Und was können Gruppen eigentlich dann machen mit dem Geld? Wozu brauchen sie das? Man hat mal ein Porto, um Infomaterial zu verschicken. Man telefoniert privat. Man möchte mal ein Fachbuch kaufen für die Gruppe, was dann rumgereicht wird. Es gibt Fahrtkosten eventuell zu einem Fachtag, den man besuchen möchte, eine Teilnehmergebühr. Man kann einen Profi einladen zum Vortrag, der vielleicht ein kleines Honorar möchte. Und hier und da gibt es auch eine kleine Mietforderung, außer bei uns in unseren Gruppenräumen, die sind natürlich mietfrei. Ja, und all dieses Geld würde ein Ehrenamtler in der Selbsthilfe privat tragen müssen, wenn es diese Fördertöpfe nicht gäbe. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Ehrenamtes. Ja, also ich engagiere mich und dann soll ich da auch noch mein privates Geld reinpacken. Dafür ist es eben gut, wenn es solche Förderhilfsmittel gibt, muss man so sagen. Ja. Ja, Bettina, gibt es nun eigentlich so Spezifika in den Gruppen? Arbeiten die alle gleich oder gibt es da auch Besonderheiten?
Ja, also ich würde erstmal sagen, die ganz reinen Gesprächsgruppen, die gibt es natürlich, die sich erstmal im Stuhlkreis treffen und dann einfach gemeinsam mit einer Blitzlichtrunde beginnen und dann über ihre Probleme und über ihren Alltag sprechen. Und dann gibt es natürlich, wie du gesagt hast, noch ein paar Spezifika, unter anderem die Gruppen, die nach so einem sogenannten 12-Schritte-Programm arbeiten. Da gibt es dann ganz klare Schritte und Regeln, wie ich mich in der Gruppe zu verhalten habe oder was ich unterlassen sollte. Und das sind dann auch meist die anonymen Gruppen. Da würde ich einfach mal ein paar aufzählen. Das sind die Emotion Anonymous, die behandeln vor allem emotionale Beziehungen, Probleme in Beziehungen. Dann die Overeaters Anonymous, das ist eine Gruppe zu Essstörungen. Und die anonymen Alkoholiker, die AAs. Also wir haben zu allen drei genannten Themen auch Gruppen in Jena. Und dann auch gibt es die anonymen Sexaholiker. Die treffen sich in Jena jede Woche an einem uns nicht bekannten Ort. Ist natürlich anonym. Aber wenn da jemand sich betroffen fühlt, gerne bei uns melden. Das ist die eine große Spezifika. Und dann gibt es noch Gruppen, die sich ganz spezielle Konzepte auferlegt haben oder auch Gruppenregeln, die festgelegt sind, die im Zweifelsfall sogar unterschrieben werden sollten, damit die Leute sich dran halten. Da fällt mir jetzt zum Beispiel die Gruppe ein, PAD, Panik, Angst und Depression. Die gibt es schon, Gabi, mehrere 20 Jahre bestimmt in Jena.
Ja, auf jeden Fall.
Dann gibt es die Essies, ist eine noch eine andere Gruppe zu Essstörungen, die trifft sich jede Woche aufgrund dieser hohen Suchtproblematik, die brauchen das wirklich. Und dann eine ganz, ganz große Gruppe bei uns sind die Erwachsenen mit ADHS und anderen Formen von Neurodivergenz. Das ist einfach so eine große Gruppe, die würde ohne Gruppenregeln, ohne Blitzlichtrunde, vielleicht sogar ohne Wecker, der auf dem Fensterbrett steht, nicht funktionieren.
Genau.
Ja. Und da sind wir jetzt auch ganz froh und dankbar, dass wir da ab und zu mal oder sehr regelmäßig eine Moderatorin drin haben, die einfach sagt, Leute, nach anderthalb Stunden ist jetzt hier auch mal gut. Ihr könnt dann in die anderen Gruppenräume ausweichen und eure Gespräche weiterführen, aber wir haben Gruppenregeln.
Mhm. Ja, und da fällt mir glatt was ein, also was in jeder Gruppe eigentlich sein sollte, diese Verschwiegenheit, ne? Also dieses was gesagt wird hier, bleibt im Raum, dass man es wirklich nicht rausträgt und nicht in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der Familie breit tritt. Das ist ganz wichtig und das hat eigentlich jede Gruppe als Grundlage, ne? Als selbstverständliches sollte man sich dran halten.
Ja, und eine Aufgabe, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist vor allem die Leute in Menschen mit Anfragen in Selbsthilfegruppen zu vermitteln und denen Angebote aufzuzeigen. Und da kann uns, Gabi, da kannst du uns ja mal 3-4 Beispiele nennen, die gerade in Gründung sind.
Ja, was haben wir gerade recht neu? Das Thema Migräne. Wer hat nicht schon davon gehört und kennt jemanden, der betroffen ist und sehr darunter leidet? Also wenn da irgendwer jetzt draußen zuhört und jemanden kennt, der jemanden kennt, gerne mitteilen, bei der ICOS melden. Es gibt eine aktive Migränegruppe, die angefangen hat, miteinander zu arbeiten. Dann haben wir Menschen mit chronischen Darmerkrankungen. Die haben sich im letzten Jahr so zusammengefunden und kommen regelmäßig miteinander aus. Dann haben wir auch eine Elterngruppe, die Kinder haben mit chronischen Darmerkrankungen. Die sind auch im letzten Jahr entstanden, kann man auch bei uns nachfragen. Eine Gruppe Long X Jena, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, also Menschen, Betroffene mit postinfektiösem und persistentem Verlauf, also die von Long- oder Post-Covid betroffen sind, von Post-Vec oder Post-Borreliose, die eine Sepsis hatten oder Malaria, also alles, was so post, also im Nachhinein und unterm Strich sich eben wirklich erschöpft fühlen, ja, also keine Kraft haben. Die kommen in dieser Long-X-Gruppe zusammen. Dann ein letztes Thema würde ich gerne noch erwähnen, die Elterngruppe FASD, fetale Alkoholspektrumstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Da sind vielfach Adoptiveltern und Pflegeeltern mit im Boot, die sich zusammengeschlossen haben und seit letztem Jahr
zusammenkommen, ja. Und die würden sich auch bei ICOS treffen, kann man nachfragen. Man kann es auch im Internet finden. Ja, vielleicht an der Stelle, das hatte ich zu Beginn gar nicht erwähnt, wo findet man Informationen über die Selbsthilfe? Das ist natürlich unser Internetportal www.selbsthilfe-in-jena.de, also Selbsthilfe in Jena mit Bindestrichen dazwischen. Dort kann man Gruppenthemen suchen und finden und auch ganz viele Informationen suchen und finden. Bettina hat dort die Selbsthilfezeitungen Chance als PDF eingestellt. Also da kann man wirklich alle Ausgaben schön in aller Ruhe durchblättern und kommt vielleicht auf Gedanken und auf Ideen und geht auf die Suche. Wir haben einen Schaukasten am Gebäude der Anatomie, dort am Teichgraben, da wo immer Kirschen, Erdbeeren verkauft werden im Sommer. Dort kann man wirklich mal schauen, welche Gruppen derzeit aktiv sind und wofür wir auch neue Interessierte suchen. Auf Facebook geben wir auch Infos jeden Tag unter Selbsthilfe Jena heraus. Bettina gibt an die Zeitungen immer die aktuellen Monatstrefftermine, da kann man auch nachlesen. Oder eben bei uns anrufen oder in der Kastanienstraße 11 vorbeikommen, Termin ausmachen. Ja, das können wir einfach nur raten und den Gedanken weitertragen an Menschen, die es vielleicht gebrauchen könnten. So, was fällt uns noch ein, was wir vielleicht vergessen haben und hier noch an den Mann und an die Frau und an alle bringen wollen?
Also ich kann nur auffordern, mal darüber nachzudenken, ob das vielleicht was für den einen oder den anderen wäre, das auch in die Familie reinzutragen. Denn das ist oftmals für Familien eine ganz große Belastung, wenn die Erkrankung einfach in der Familie sozusagen stecken bleibt und man einfach sich nicht mehr austauschen kann. Ich kann das nur empfehlen und wenden Sie sich an uns.
Auch als Angehöriger, ne? Als Familien, als Eltern, als Angehörige von Menschen mit einer Betroffenheit. Wenn man da nicht weiter weiß, wie gehe ich mit demjenigen um? Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Also auch da ist durchaus Hilfe möglich. Ja. Ja, dann bleibt uns jetzt nur...
Ich würde auf die nächste Sendung hinweisen wollen. Wir sind in 4 Wochen wieder auf Sendung mit dem Selbsthilfemagazin Chance. Und da ist die Ansprechperson Sibylle Rommel vom Elternkreis Vielfalt bei uns zu Gast. Finde ich ein ganz tolle Gruppe, die auch viel bewirkt.
Ja, zuhören. Genau, einschalten wieder in 4 Wochen. Also dann danke fürs Zuhören. Vielleicht konnten Sie das eine oder andere mitnehmen fürs Leben, für das tagtägliche Leben. Gern bei uns anfragen, suchen ICOS Jena und wir stehen gern zur Verfügung. Ja, dann machen Sie es gut und bis zur nächsten Sendung. Tschüss.